Weiße Sandstrände, Tequila, Maya-Ruinen und Sonnenschein. So stellt man sich klischeehaft Yucatan in Mexiko vor.
Wir verraten euch in dieser zweiteiligen Podcast-Reihe, wo ihr das klarste Wasser, die coolsten Badespots und die untouristischsten Orte findet. Außerdem gibt es ein paar Tipps zu dem Weltwunder Chichen Itza.
Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch Yucatan mit allen Highlights und Fails. Also let's start! Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt. Servus zur zweiten Hälfte unserer Zentralamerika-Reise. Wer sich die Podcasts zu Guatemala und Belize schon angehört hat, der weiß, wir waren dort von Mitte März bis Anfang April insgesamt 32 Tage. Zuerst 16 Tage in Guatemala, dann 3 Tage in Belize. Und jetzt heute geht es um unsere 13-tägige Rundfahrt in Yucatan, Mexiko.
Wir haben aber auch unsere Reise durch Mexiko wieder in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil, also in diesem Teil, geht es um die Fakten über Yucatan, sprich, wann ist die beste Reisezeit, wie viel kostet so ein Urlaub in Mexiko, soll man sich ein Auto mieten oder nicht, wie sieht's aus mit der Währung, mit den Flügen. Außerdem verraten wir euch unsere Route durch Yucatan mit den Reisehighlights in Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, aber auch Tipps zu Ausflügen, wie zum Beispiel zu den Zenoten oder auch zu Chichen Itza und ganz viele Fakten dazu. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit unserem Tauchkurs auf Isla Mujeres. Da werden wir auch ganz viel allgemein zum Thema Tauchen und Tauchkurs erzählen und weiteren Highlights und Alternativrouten in Mexiko. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Fakten.
Wo liegt Yucatan in Mexiko eigentlich? Also Yucatan ist eine Halbinsel in Mittelamerika natürlich und liegt zwischen dem Golf von Mexiko und der Karibik oder Karibischen Meer. Yucatan befindet sich ganz im Süden von Mexiko und ist einer der beliebtesten Urlaubsregionen weltweit.
Wann ist jetzt die beste Reisezeit, um nach Yucatan zu reisen? Also zum Baden geht es eigentlich das ganze Jahr über. Das Karibische Meer hat immer angenehme 25 Grad. Doch aufgrund der tropischen Wirbelstürme zwischen August und Oktober und auch der Regenzeit von Mai bis Oktober ist es eigentlich am besten, wenn man zwischen November und April nach Yucatan reist.
Bezüglich der Währung, es gibt dort den mexikanischen Peso, der hat ungefähr so ein Umrechnungskurs von 1 Euro sind 22 Peso rum, also einfach mal 20.
Dann kommen wir zu den Kosten. Wir haben damals einen Gabelflug gehabt, wir sind nach Guatemala City geflogen und von Cancun aus wieder zurück nach München und haben für den Flug 520 Euro pro Person gezahlt. Wer allerdings nur nach Yucatan reist, sprich Cancun Hin- und Rückflug, da gibt es oft viel günstigere Flüge. Für die Unterkünfte haben wir für 13 Tage 200 Euro pro Person gezahlt. Es geht aber auch noch deutlich teurer. Also
deutlich.
In Mexiko gibt es eigentlich alles von Low Budget bis High-End-Luxusbuden. Dann haben wir auf Isla Mujeres, das ist eine Insel bei Cancun, auch einen Tauchkurs gemacht, einen Paddy Open Water Kurs. Alleine der hat schon 400 Euro pro Person gekostet. Und ansonsten haben wir für Essen und sonstige Ausflüge noch 610 Euro pro Person gebraucht. Das heißt, wir haben für 13 Tage Yucatan 1730 Euro pro Person ausgegeben. Wie gesagt, mit Tauchkurs und mit dem teureren Gabelflug.
So, dann kommen wir auch schon zu den Reise-Highlights. Kurzer Überblick dazu nochmal. Wir waren zuerst 3 Tage in Tulum, dann 3 Tage in Playa del Carmen, 6 Tage auf Isla Mujeres, weil wir dort auch den Tauchkurs gemacht haben und zum Schluss noch 1 Tag in Cancun.
Wir haben angefangen, beziehungsweise man muss jetzt eigentlich nochmal kurz zurückspringen. Wir waren ja in Belize auf Key Colca, das ist eine Insel relativ weit draußen im Meer, sind dann mit dem Speedboot nach Chetumal gefahren und von da aus, also Chetumal liegt dann schon in Mexiko und
genau,
von da aus
Süden,
mit
ja.
dem Bus weiter nach Tulum. Was wir leider ausgelassen haben, ist Bacala. Bacala ist so eine Stadt zwischen zwei Lagunen, glaube ich, oder ist es nur eine Lagune?
Ist eine Lagune, ja.
Auf alle Fälle ist es eine traumhaft schöne Lagune, die auch noch nicht so touristisch ist und die soll wahnsinnig schön sein. Nur so als Tipp am Rande, wir haben das aber leider versäumt und sind dann eben gleich nach Tulum gefahren.
Tulum, wenn man googelt, dann findet man eigentlich erstmal Bilder von einem Traumstrand mit traumhaften Hotels und den Ruinen natürlich. Das ist auch soweit richtig, das gibt's wirklich, ist aber nur ein Teil von Tulum. Also Tulum hat so die Sona Hotelleria, das befindet sich alles am Strand, da ist ein Luxushotel nach dem anderen mehr oder weniger.
Die aber schweineteuer sind.
Schweineteuer, ja. Und dann gibt es noch Tulum Stadt, das ist etwas im Landesinneren, so 1 bis 2 Kilometer. Und das ist eine kleine, beschauliche Stadt, wo sich eigentlich das meiste so auf der Hauptstraße abspielt. Also da gibt es Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, da kann man Ausflüge buchen. Und die Stadt ist jetzt eigentlich nicht besonders schön. Das ist einfach nur eine Stadt, wo man schläft und von dort aus man dann seine Touren macht.
Genau. Also wir konnten uns so ein schönes Hotel direkt am Strand leider nicht leisten und haben dann eben in Tulum Stadt geschlafen. Was aber nicht schlimm war, weil man konnte sich dort in dem Hostel ein Fahrrad ausleihen und man ist dann wirklich innerhalb von 10 Minuten zum Strand geradelt und wir sind halt dann einfach so am Strand entlang spaziert.
Ja, das war eigentlich auch schon unser erster Tag, wie es Nina gesagt hat.
Ja, aber auch da waren die Strände nicht so traumhaft, wie man sie alle im Internet findet, weil wir leider das Pech mit den Algen hatten. Also es war so, dass da, bevor man ins Wasser reingeht, einfach erstmal ein Abschnitt voller Algen war. Bei den Strandabschnitten vor den Hotels wird das Ganze natürlich weggeräumt, aber dort, wo keine Hotels sind, bleiben die Algen einfach liegen. Und das ist dann natürlich kein so schönes Bild mehr vom Strand.
Ja, das allgemein mit den Algen, um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Also wir waren ja im März, April, das ist quasi so der Herbst in Mexiko, kurz vor der Regenzeit. Dort passiert es sehr häufig, dass man das Algenproblem hat. Mittlerweile ist es aber so, dass die Algen fast ganzjährig da sind. Man hat da verschiedene Theorien, warum das so ist. Die einen schieben das auf den Klimawandel, die anderen sagen, dass in die Amerikaner, also in den USA, so viel gedüngt wird, dass das runter läuft bis Yucatan und dadurch die Algen verstärkt wachsen. Also das soll mittlerweile ein ganzjähriges Problem sein. Zuerst war es eher so im Herbst ein Problem, jetzt das ganze Jahr. Sollte man vielleicht bedenken, wenn man nach Yucatan geht, dass man da auch mit Algen rechnen muss. Aber jetzt zu unserem ersten Ausflug oder Ausflugstag in Tulum. Nina hat schon gesagt, wir haben uns Räder ausgeliehen. Das gibt es eigentlich fast in jeder Unterkunft dort, Räder ausleihen für so 5 Euro den ganzen Tag. Sind dann zum Strand geradelt und haben da einfach ein bisschen gechillt am Strand.
Hier haben wir noch einen kleinen Spartipp. Die Liegen dort am Strand sind sehr teuer. Ich glaube, die kosten $20 für eine Liege am Tag. Es gibt aber dort auch Strandbars mit Liegen. Und wenn man sich da reinhockt und sich einfach nur ein Getränk kauft, kann man sich auch kostenlos einfach auf die Liegen legen. Also das haben wir dann gemacht. Wir sind dann nachmittags zu den Ruinen in Tulum gefahren. Dort ist auch ein Tipp, eben nicht zur Rush Hour hinfahren, sprich nicht irgendwie um 10 Uhr vormittags oder zur Mittagszeit oder nachmittags, wenn die meisten dort sind. Wir sind da erst abends hin, waren aber ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von den Ruinen. Das kann aber auch daran liegen, dass wir in Guatemala schon richtig coole Maya-Ruinen in Tikal gesehen haben und wussten, dass wir auch nach Chichen Itza fahren. Und die Ruinen in Tulum sind wirklich relativ klein. Es lohnt sich auch nicht, da irgendwie einen Guide zu nehmen, da vor jeder Ruine auch nochmal so riesen Schilder sind mit ganz viel Erklärungen. Also eigentlich ist man da in einer Stunde durch.
Am zweiten Tag haben wir dann einen kleinen Zenotentag gemacht. Wir sind da früh morgens erstmal zur Zenote Dos Ojos gefahren. Dafür haben wir ein Kolektivo genutzt. Kurz, was ist ein Kolektivo? Das ist so eine Art Sammeltaxi. Die stehen einfach am Straßenrand in Tulum Stadt. Man nimmt die einfach oder man kann da einfach einsteigen, zahlt einen kleinen Betrag und sobald das Kolektivo voll ist, fährt es dann auch los.
Die Alternative dazu wäre, dass man sich ein Auto mietet. Wir konnten das leider nicht tun, weil wir noch nicht 25 waren und dadurch das Auto mieten extrem teuer gewesen wäre. Und man muss natürlich auch immer abwägen, wenn man sich ein Auto mietet, es ist zum ersten natürlich teurer und es kann auch noch teurer werden, wenn man von der Polizei, also von der korrupten Polizei aufgehalten wird und dann irgendwie verdonnert wird, Strafe zu zahlen, obwohl man eigentlich sich an die Verkehrsregeln gehalten hat. Also Freunden von uns ist das beispielsweise passiert und so ist man schnell mal 100 Euro oder mehr los.
Das muss man einfach bedenken. Also dort in Yucatan, dem Land geht es an sich natürlich nicht so prickelnd. Und ja, dort kann man halt dann schon mal auch vom Polizisten abgezogen werden. Also wenn ihr euch ein Auto mietet, der Vorteil ist halt unschlagbar, weil ihr einfach frei seid, überall hinfahren könnt. Jetzt gerade dann unser nächsten Tagestrip in Koba. Dort wäre es super gewesen, ein Auto zu haben. Aber man muss halt damit einfach rechnen, dass man vielleicht mal 100 oder 200 Euro auch Strafe bezahlen muss. Genau. Für angeblich zu schnelles Fahren.
Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu Dos Ojos und der Frage, was ist eigentlich eine Zenote?
Also eine Zenote ist ist eigentlich wie so ein See und hat Süßwasser und das vermischt sich ein bisschen mit dem Meerwasser und dadurch wird das Wasser extrem klar. Also das ist wie so eine Quelle, eine natürliche Quelle und oft liegen die Zenoten auch etwas unterirdisch, also in irgendeinem Höhlensystem. Manchmal sind diese aber auch einfach nur wie so ein See bei uns in Deutschland. Aber sie haben eigentlich immer eins gemeint, das Wasser ist super, super klar.
Ja.
Und Dos Ojos ist eben einer der bekanntesten Zenoten mittlerweile. Das sind zwei Zenoten sogar, die verbunden sind mit einem Tunnel, einem unterirdischen Tunnel, so ungefähr 100 Meter lang. Und durch das, dass sie so bekannt ist, ist sie auch relativ teuer. Also sie kostet wirklich 16 Euro Eintritt und dann kann man noch nicht mal in die Batcave, nennt sich das. Das ist so eine nochmal eine extra kleine Zenote, wo sich tausende von Fledermäusen drin befinden. Danke, Nina. Wir haben dort so eine Tour gemacht mit Guide. Da war dann schon Equipment, also Schnorchel-Equipment dabei, die Hin- und Rückfahrt und eben den Eintritt zum Batcave. Das hat dann 600 Pesos gekostet, was ungefähr 27 Euro waren.
Das hat sich aber echt gelohnt. Also allein das klare Wasser war schon total faszinierend, weil man einfach, wenn man schnorchelt und taucht, unglaublich weite Sicht hat. Und wir sind dann eben noch mit unserem Guide zu der Fledermaushöhle geschnorchelt. Und da war aber die Decke schon so tief, dass man wirklich nur ganz knapp den Schnorchel noch raushalten konnte, um quasi Luft zu saugen. Ansonsten musste man tauchen zu dieser Batcave. Aber als wir dort angekommen sind, war das schon faszinierend. Also das war dann wieder echt ein großer Raum, wo ein bisschen so Licht reingeflutet ist, aber wirklich nur so ein kleines bisschen. Überall waren diese Fledermäuse. Und wenn man was gesagt hat, dann halt es natürlich in dieser Riesenhöhle. Also es war schon echt cool.
Bezüglich klarem Wasser nochmal, also ich habe ja gesagt, es sind zwei Zenoten verbunden mit einem Tunnel, der aber komplett mit Wasser gefüllt ist und die zwei Zenoten sind über 100 Meter auseinander. Wenn man aber durch den Tunnel guckt, denkt man, das kann man locker tauchen, einfach mal kurz durchtauchen. Also so super klar ist es, über 100 Meter Sicht, das ist brutal.
Genau, nachmittags sind wir dann noch zu der Kaanlum-Lagune gefahren. Das ist auch eine ganz schöne Lagune, ähnlich, glaube ich, wie Bacala. Da geht ein ganz langer Steg rein, sieht eigentlich aus wie ein See. Auch hier ist das Wasser wieder sehr sauber und sehr klar. Und es ist halt super, eine super Alternative, wenn am Strand viele Algen sind. Weil die Lagune ist ja nicht direkt am Meer, sondern es ist Süßwasser. Und dadurch sind dort auch keine Algen. Also wirklich eine super Bademöglichkeit.
Am dritten Tag sind wir dann nach Koba. Auch da wäre es wieder mit Mietauto wesentlich einfacher gewesen. Es gibt, nämlich jetzt wird es etwas kompliziert, es gibt nach Koba Kollektivos von Tulum aus. Die sind auch wieder sehr günstig, kosten irgendwie 3 Euro. Ist eine Stunde mit dem Auto zu fahren. Zurück gibt es aber keine Kollektivos mehr, weil die irgendwie zerstritten sind mit den lokalen Taxianbietern. Das heißt, zurückfahren muss man mit dem Taxi und es kostet dann ungefähr 450 Pesos, was so über 20 Euro wären. Da wäre ein Tipp, wenn man das so macht, also wie wir, ohne Mietauto, mit dem Kollektivo hin und dann sich andere Touris suchen, mit denen man sich dann ein Taxi zurücknimmt, dann ist es auch wieder günstiger. Was gibt's in Koba? In Koba gibt's auch wieder Ruinen. Wir waren in diesen Ruinen nicht, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten. Die sollen aber relativ schön sein und eben auch nicht so super touristisch, also im Gegensatz zu Tulum oder Chichen Itza. Daher durchaus eine Empfehlung. In Koba, oder der Grund, warum wir nach Koba sind, dort gibt es auch wieder Zenoten, und zwar sogenannte Höhlenzenoten. Der Unterschied ist, dass man zu diesen Zenoten wirklich irgendwie absteigen muss und die komplett
unter der Erde sind.
Unterirdisch sind, ja. Bekannte Zenoten ist die Chohar-Zenote. Das ist auch eine Sprungturm-Zenote. Also dort haben sie einen Sprungturm reingebaut, so auf 3 Meter und 10 Meter Höhe. Und da kann man dann in die Zenoten rein springen. Und die Multum-H-Zenote.
Es gibt aber noch wirklich ganz viele andere Zenoten. Und wenn man Glück hat, ist man auch wirklich fast alleine in den Zenoten, weil sich das einfach so verläuft und die meisten Touris wirklich auch bei den Dos Ojos sind.
Das stimmt, ja. Also wir waren gerade bei der Tulum Ha, da waren wir komplett alleine, glaube ich. Und bei der Choha mit den Sprungtürmen, da waren vielleicht 5 oder 10 andere. Also es war schon ein Unterschied zu Dos Ojos.
Dann haben wir noch weitere Tipps für Tulum, also ein paar Essenstipps. Die packen wir euch aber alle auf die Website. Zum Beispiel haben wir ein wirklich richtig gutes Fischlokal entdeckt und haben von den Einheimischen auch noch Tipps bekommen, wo man richtig günstig einheimische Tortillas essen kann. Genau, dann sind wir auch schon weitergefahren nach Playa del Carmen. Und Playa del Carmen ist im Vergleich zu Tulum wirklich eine Riesenstadt und auch viel, viel touristischer.
Ja, man muss jetzt dazu sagen, wir waren da ja jetzt schon über 20 Tage unterwegs und das waren immer so ganz kleine Städte, wo wir waren, wo fast nichts los war, auch mit keinen großen Supermärkten oder irgendwas sonst. Und Playa del Carmen ist eher so wie so eine amerikanische Stadt dann. Also da gibt es ein Einkaufscenter und wieder sauber geteerte Straßen und eine Einkaufspromenade, wo dir jeder was verkaufen will und so. Das war echt ein kleiner Kulturschock für uns
ja,
dann wieder.
Ja, also ich habe mich fast gefühlt wie in Amerika.
Ja, es ist halt auch so, also in Yucatan machen die Amerikaner besonders viel Urlaub und zu der Zeit, wo wir waren, sind auch viele Amerikaner dort und dementsprechend sind die Mexikaner dann auch angefixt, dort ordentlich Kohle zu machen und das merkt man dann auch ein bisschen. Eben in der Stadt Playa del Carmen.
Zum Beispiel dann auch wieder bei der Tour nach Chichen Itza. Also wir haben lange überlegt, von wo aus wir die Tour machen. Man kann Chichen Itza von Tulum aus besuchen, von Playa del Carmen aus, aber auch zum Beispiel von Cancun aus. Wir haben dann gesagt, wir machen es von Playa del Carmen aus. Da wir auch wieder kein Auto hatten und uns auch keins mieten wollten und konnten, mussten wir das gezwungenermaßen mit einer Tour machen, was wir aber keinesfalls empfehlen. Das Ganze hat dann $48 gekostet. Wir sind dann abgeholt worden mit so einem kleinen Bus mit 100.000 anderen Touristen. Erstmal zu so einer Maya Shopping Mall gefahren. Angeblich waren es wirklich noch Maya-Ureinwohner, die selbstgemachte Souvenirs verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass da ein Souvenir selbst gemacht war. Und dass das wirklich noch Ureinwohner waren. Also es war eine reine Verkaufsshow, auch dann mit so einer Tanzshow und so einem riesen Essensraum mit einem riesigen, nicht so guten Buffet. Also wir können euch das echt nicht empfehlen.
Ja, auch dann Chichen Itza, was ja eigentlich unser Ziel war, das haben wir dann irgendwann, wir sind um 8 Uhr oder um 7 Uhr morgens losgefahren und wir haben Chichen Itza, das wären eigentlich direkt 2 Stunden Fahrt oder 2,5 Stunden und haben dann aber Chichen Itza an sich erst um 2 Uhr nachmittags oder um 3 Uhr nachmittags entdeckt.
Zur Rush Hour natürlich.
Ja, zur Rush Hour. Auch in Chichen Itza sind dann überall so Verkaufsstände, die dich furchtbar nerven.
Ja.
Es sind eine 500.000 Leute wahrscheinlich auf dem Areal gefühlt und es ist wirklich echt stark überlaufen gewesen. Wie gesagt, wir waren auch zur High Season dort und zu einer beschissenen Zeit. Ich habe Freunde, die haben eine besondere Tour gemacht, eine Morgentour. Dort fährt man dann irgendwie von Cancun aus los um 4 Uhr morgens und ist dann um 7 Uhr schon in Chichen Itza, bevor das überhaupt so richtig aufmacht. Und die haben dann mega von Chichen Itza geschwärmt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man da mehr oder weniger alleine drinnen ist, ohne die ganzen nervigen Verkäufer, also früh, ganz früh morgens mit so einer Morgentour, dann macht es Spaß.
Ja.
Oder dann ist es ganz cool, weil ja, da gab es schon echt viel, also die große Hauptpyramide und dann auch so ein Sportplatz, wo die ihren Sport betrieben haben und der Gewinner dann den Kopf abgeschlagen bekommen hat.
Also es lohnt sich auf alle Fälle, wenn man da dort ist, dass man sich entweder einen Guide nimmt oder sich vielleicht vorher auch im Internet informiert zu der Kultur der Maya, weil es ist schon interessant, wenn man sich dann die ganzen Fakten zu der Maya-Kultur anhört. Also warum ist Chichen Itza eigentlich so bekannt? Es war nämlich früher das größte Handelszentrum der Maya. Und zählt mittlerweile auch zu den neuen 7 Weltwundern. Ein paar andere Fakten, die uns noch in Erinnerung geblieben sind, ist zum Beispiel, dass die Maya eine ganz andere Vorstellung von Leben und Tod hatten. Also beispielsweise hatten die so ein Ballspiel, bei dem es auch 2 Mannschaften gab Und Archäologen glauben, dass nicht die Verlierer geopfert wurden, sondern die Sieger. Und die wurden dann zusammengebunden mit Schnüren und von den riesigen Tempelanlagen einfach die Stufen runtergeschubst. Aber der Tod war für die Maya eben nicht das Ende, sondern eine Art Übergang in eine neue Welt. Und die wurden quasi den Göttern geopfert. Und es war keine Strafe, sondern eine Ehre, den Göttern geopfert zu werden.
Um jetzt nochmal zurückzukommen, zur eigentlichen Frage. Also wir würden euch so eine Standardtour nach Chichen Itza wirklich nicht empfehlen. Aber wenn man es eben mit eigenem Auto macht, sehr früh oder so eine spezielle Morgentour bucht, dann kann Chichen Itza wirklich cool sein.
Was kann man in Playa del Carmen noch so machen? Zum Beispiel den Tagesausflug nach Cozumel. Allerdings hatten wir da einen kleinen Fail.
Also ganz kurz, Cozumel ist so eine größere vorgelagerte Insel vor Playa del Carmen. Dort fahren auch regelmäßig Fähren hin und zurück. Also das Hinkommen ist von Playa aus überhaupt kein Problem.
Und es gibt dort auch zum Beispiel so einen kleinen Nationalpark, der nennt sich Punta Sur, wo es sogar Krokodile bzw. Alligatoren gibt, wo man super gut schnorcheln kann trotzdem, aber auch tauchen kann man dort. Es gibt echt schöne Strände und...
Ja. Und der Fail ist eben, dass wir zu dem Park fahren wollten und extra dort auf Cozumel dann ein Auto ausgeliehen haben. Aber auf Cozumel herrscht immer noch so eine Sonntagsruhe. Und wir waren am Sonntag.
Es hatte also alles zu, sowohl der Park als auch irgendwie alle Cafés gefühlt. Wir haben dann überlegt, okay, was machen wir, und sind dann in ein Hotel gegangen. Das hatten natürlich offen und haben uns da... Für einen kleinen Unkostenbeitrag an den Strand gelegt und sind dann mit unserem Auto noch einmal um die Insel gefahren. Das war auch schön. Aber wir wollten halt unbedingt in diesen Park.
Ja, Cozumel ist auch, also es gibt dort eine größere Stadt und ansonsten ist es relativ unbebaut und auch unberührt. Deswegen, Cozumel ist durchaus eine Empfehlung, würde ich sagen, wenn man nicht an den Sonntag geht, um dann eben auch in den Park zu gehen.
So, mit diesem Fail endet jetzt der erste Teil unserer Podcast-Reihe über Yucatan. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit unserem Tauchkurs auf Isla Mujeres. Das ist eine Insel direkt bei Cancun. Und auch unseren Optimizer-Tipps. Und wir verraten dann euch auch nochmal ein paar Alternativrouten in Mexiko bzw. Yucatan. Bis dann.
Ciao.